Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Männer-TÜV, eurem Podcast zur Männergesundheit. Wir kümmern uns um den Mann, meine Herren. Ich gucke hier schon mal dabei an. Ihr seid aufmerksam dabei schon, während ich rede? Ja, ne?
Ja, schön. Ich hatte gedacht, du redest ein bisschen schneller, weil wir heute sowas wie eine Hitparade machen.
Ja, das stimmt. Deswegen bin ich auch gleich so weit. Streicheln ihn, rüffeln ihn, den Mann. Und wir kümmern uns aber auch in ihm mit Informationen, die wichtig sind, um ihn sensibel zu machen für die Fallstricke des eigenen Geschlechts. Und da gibt es ja so einige. Wir haben ja schon ein paar durchexerziert im Laufe unseres Podcasts hier. Und wir gucken natürlich auch so nebenbei immer, wie man gesund länger leben kann. Und da ist uns eins aufgefallen im Laufe der letzten Podcast-Folgen, dass immer mal wieder Aspekte auftauchen, die mit dem Begriff Longevity zu tun haben. Da haben wir uns jetzt gedacht, und das finde ich auch ganz schön, dass wir uns mal zusammen raufeln hier und mal so einen kleinen Sum-up nochmal machen zum Thema Longevity. Seid ihr einverstanden?
Gerne, wunderbar.
Ja, weil das ist ja wirklich auch immer, wenn Fragen kommen, kommen die natürlich dazu, aber wir haben ja viele Aspekte schon mal so leicht angesprochen hier und da irgendwie und vielleicht können wir die ja heute nochmal zusammenfassen, intensivieren und nochmal hier und da was erklären.
In unserem Alter behält man es ja nicht mehr so lange und deswegen finde ich immer so zusammenfasse zwischendurch schon mal ganz gut.
Kann man sich immer wieder anhören.
Genau, kann man
vor dem einen.
Immer wieder neu.
Das ist ein Grund im Übrigen, warum wir das so klasse machen.
Ja, da wir beim nächsten Mal schon wieder vergessen haben, was wir gesagt haben.
Das übrigens auch nochmal irgendwann im nächsten Thema. Aber das hat mit Longevity erstmal gar nichts zu tun, sondern, lieber Gerd, Longevity, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, das ist ja so ein bisschen so für viele, die von außen drauf gucken, klingt das eher nach Eisbad und Pillen und dann lebe ich ganz lange. Was ist es denn echt?
Also für mich der meist unterschätzte Wert zur Langlebigkeit ist Prävention. Wir Deutschen sind unfassbar präventionsfaul. Ich habe letztens so eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes gelesen, die weniger als 50% der Deutschen gehen zur Vorsorge. Das finde ich echt schlimm. Unsere Krankenkassen spielen da auch nicht so gut mit, weil unsere Krankenkassen, gerade die gesetzlichen, eben eine Vorsorge nur alle 3 Jahre zahlen und auch eine sehr einfache Vorsorge. Da sind eigentlich nur ein paar Blutwerte drin. Da ist, glaube ich, nicht mal ein EKG drin und damit kannst du keine gute Vorsorge machen. Und ich glaube, die Früherkennung ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor und die meisten Erkrankungen könnte man sogar verhindern, zumindest frühzeitig behandeln, wenn wir sie denn erkennen würden. Das machen wir noch nicht. Wir kennen, glaube ich, den Gesundheitszustand unseres Autos viel besser als unseren eigenen.
Ja, schlimm. Und vor allen Dingen müssen wir auch erkennen, dass wir uns selber ein bisschen besser erkennen müssen. Also das müssen wir auch trainieren. Auch das ist ja eine Fähigkeit, die einem durchaus helfen kann, länger zu leben, weil man dann auch begreift, da ist was mit mir, was vielleicht nicht gerade nicht passt, sondern ne, wenn man das erkennen kann. Aber Ingo, wenn du mal brutal ehrlich bist, wie würdest du es erkennen? Wo verlieren die Männer die meisten Jahre?
Du, da hast du schon recht. Das ist eine ganz wichtige Frage, denn erstmal sterben wir früher 1 bis 2 Jahre als die Frauen. Also machen die vielleicht schon etwas besser. Und wenn wir uns noch im europäischen Vergleich anschauen, dann sind wir die Nation, wo die Männer in der Tat zu anderen Ländern am frühesten versterben. Das heißt, wir verlieren beispielsweise zu Spanien, Italien, auch zu den mediterranen Ländern 3 bis 4 Jahre. Und das ist extremst. Und das Letzte, wo wir auch verlieren, in der ja frühen Multimorbidität. Das heißt also, wir in Deutschland haben viel mehr chronische Erkrankungen viel zu früh. Und du hast es gerade gesagt, Gerd, hat ganz viel mit Prävention zu tun. Wenn ich das jetzt mal konkretisiere, sind so die wichtigsten Lebenszeitverschwender, Vergeuder, Jahrevernichter. Das ist das Rauchen auf jeden Fall. Das ist natürlich der Bewegungsmangel, die viel zu langen Sitzzeiten. Das ist häufig der schlechte Schlaf, der auch vielleicht viel zu kurze Schlaf, gerade beim Mann. Bauchfett, haben wir schon mal eine Folge zugemacht. Ja? Metabolisches Syndrom und natürlich, Gerd hat es gerade gesagt, unsere Vorsorgemuffel, die wir als Männer so wirklich schön, schön prägen. Und das heißt, wir sind vielfältig dafür selber verantwortlich, dass wir so viele Lebensjahre verlieren und dass Longevity bei uns so schwächelt.
Man darf nicht vergessen, physiologisch, rein physiologisch haben wir eine Lebenserwartung von knapp 120 Jahren und das haben wir auch schon einige Menschen geschafft. Und wir in Deutschland sind im Schnitt, glaube ich, bei 81 Jahren. Männer sind ein bisschen benachteiligt, sind, glaube ich, bei 78, Frauen bei 83. Also da die, und das heißt, wir verschwenden tatsächlich 40 Jahre unseres Lebens.
Wir vernichten es.
Die vernichten wir.
Ja.
Und ich habe mal eine sehr schöne Statistik gelesen, dass Männer durch ihren Lebensstil mindestens 18 Jahre verschenken. Da sind all die Faktoren drin, die du eben erwähnt hast.
Also wenn du dir zum Beispiel mal so überlegst, allein Rauchen, ja, kostet in der Tat so 6 bis 8 Jahre. Muss man sich mal vorstellen. Ja, und das ist fast 10 Jahre deines Lebens, verqualmst du, musst du auch noch teuer dafür bezahlen. Ja.
Andererseits, meine Herren, ich habe jetzt nochmal in der Dortmunder Zeitung war ein Bericht, da ist der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund zu einem Mann gegangen, der, glaube ich, 103 Jahre alt geworden ist. Dann kommt der Oberbürgermeister, der bringt dann, glaube ich, irgendwie ein paar Blumen mit und dann setzt er sich dazu und dann wurde der Mann gefragt, na, Herr Müller, Lüdenscheid, ich habe den Namen jetzt unkenntlich gemacht, wie sind Sie denn so alt geworden? Da gibt es ja immer so Tipps, ne, von den Menschen, die dann gefragt werden. Und der sagte dann eindeutig, jo, jo, hinter zwei Schnäpschen, ne?
Ja, so ein Kauen, habe ich gedacht, bringt der Bürgermeister den.
Ja,
ja, aber da hat die Dortmund.
Aber das jetzt nur mal nebenbei gesagt, ja. Es ist nicht immer nur der reine Verzicht, der einen länger leben lässt, sondern tatsächlich auch kleine Rituale, die wahrscheinlich auch wichtig sind fürs Leben, an die man sich halten kann und an die man auch glaubt. Und dann funktioniert es vielleicht auch.
Ja. Und die Motivation darfst du nicht unterschätzen. Es ist ja nicht nur bei 103 Jahren der Bürgermeister, sondern mit 100 kriegst du auch einen Brief vom Bundespräsidenten. Nee. Siehst du das? Ja.
Nee, doch. Ja, ich bin nicht kurz davor. Also
ja, aber ich wollte nur motivieren, es zu erreichen, damit du mal so ein paar...
Aber ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Also ich möchte jetzt nicht tief stapeln, aber ich glaube... Vom Bundespräsidenten kriege ich keinen Brief mehr. Aber das muss auch gar nicht sein, sondern wenn ich bis, da kommen wir gleich noch zu, ne? Gesunde Jahre sind ja das Wichtigste.
Also wir waren Hitparade, Tipp Nummer 1.
Genau.
Prävention, Tipp Nummer 2. Ich glaube, da kann der Ingo nicht weg rauchen.
Hm? Ja.
Also nicht rauchen.
Ja, Mann. Ja, das ist doch eindeutig. Drück den Glimmstängel aus.
Ja, und Bewegung hat er jetzt auch schon angesprochen, muss man auch sagen.
Das ist verwunderlich für ihn, ne?
Ja, er Bewegung angesprochen.
Ja. Aber ihr müsst euch mal überlegen, weißt du, wenn ich jetzt, ich komme noch zum Rauchen zurück. Ja. Jeder, also 30% der Männer rauchen regelmäßig, dauerhaft. Und die zischen so jeden Tag im Schnitt 14 Zigaretten weg. Und es gibt 10% der Deutschen, die rauchen sogar mehr als 20 Zigaretten jeden Tag. Und da muss man sich fragen, wirklich, was macht das mit denen? Warum tun die das? Ja. Und weil sie letztendlich dann sagen, tut mir gut, aber es tut nicht gut. Ne? Das, weil es eben im Körper so unheimlich wütet. Und deswegen, liebe Männer, wird nicht mehr.
So, eindeutige Botschaft. So, jetzt nochmal ganz kurz hier, Bewegung hast du angesprochen. Dein Minimalziel für Normalmenschen, was müssen die?
Also da nehme ich gerne die Weltgesundheitsorganisation, die sagt 150 Minuten in der Woche. Körperliche Aktivität, das wäre so das minimale Ziel. Ideal wären 300 Minuten in der Woche. Das kann man ja erreichen. Das ist also das Minimum sind etwa 20 bis 30 Minuten pro Tag, wobei da auch Alltagsbewegungen zu zählen. Wichtig ist die Botschaft, das sagt die WHO zum Glück auch mittlerweile seit 3 Jahren, zweimal pro Woche Muskeltraining, liebe Leute, weil, kommen wir vielleicht später nochmal zu, weil Muskelmasse hat einen ganz wichtigen Faktor für Longevity, insbesondere deswegen, weil es das Orchester des Körpers schön im Gleichgewicht
hält. Gerd, was sind die Pflichtübungen, die man machen muss oder machen können muss, damit man zeigt, okay, bei mir geht's noch alles?
Ich würde diesen Dreiklang nehmen, ja, und sagen, Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft, die muss man alle drei machen. Ausdauer hat der Ingo gerade schon gesagt, 150 bis 300 Minuten. Ich würde jeden Tag 10 Minütchen mindestens Dehnübungen dazu nehmen, ja, und bei den Muskeltraining, da geht es eben nicht um den dicken Bizeps, das ist ja das, was du angesprochen hast, leider hast du da immer falsch trainiert, ne? Der Bizeps von dir sieht super aus, aber es geht ja im Alter von 80 darum, dass wir noch aufstehen können, dass wir unsere Einkäufe noch die Treppe hochtragen können, dass wir überhaupt noch die Treppe hochgehen können, also deswegen sind die großen Muskelgruppen sehr wichtig, Brust, Schulter und vor allen Dingen die Beine, also die Beine müssen uns ja tragen bis ins hohe Alter und da wollte ich dich, Ingo, fragen, man liest immer wieder, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, von den Bewegungssnacks. Und so diese kleinen Einheiten, das ist ja eigentlich so niederschwellig, wo du sagst, ich mache pro Tag, weiß ich nicht, 100 Liegestützen, aber ich mache immer nur 5 auf einmal. Und das dann eben 10-mal, ich mache jetzt mal schnell 5 und dann, wir könnten jetzt gerade anfangen. Ne? Und dann mache ich in einer halben Stunde nochmal 5.
Habe ich noch gar nicht gehört, übrigens.
Ist das so sinnvoll, wie das an einem Stück zu machen?
Also es gibt eine ganz neue Studie, die besagt, dass 5-Minuten-Abschnitte sein müssten. Also 5 Minuten, du brauchst ja eine gewisse Homöostase, eine Veränderung der Homöostase. Das heißt, du brauchst eine gewisse Veränderung der Versorgung des Körpers, der Herzfunktion, der Atemfunktion. Erst wenn das gegeben ist und wir sich wieder eingependelt haben, das passiert in der Regel der sogenannte Steady State, wie wir das nennen meistens, das Gleichgewicht, so etwa nach 5 Minuten. Diese Snacks, so hat man festgestellt, reduzieren quasi das Mortalitätsrisiko um 8 bis 10%. Natürlich, mehr ist besser. Ja, und das weiß man auch. Das heißt, kleinste Snacks sollen 5 Minuten, etwas größere mindestens 10 Minuten. Die richtigen Aktivitäten natürlich mindestens 30 Minuten sein. Und dann bin ich natürlich auf einem Niveau, wo ich auch schon sehr schön wieder Jahre sammel, nämlich 4 bis 6 Jahre dazu bekomme und nicht nur den Verlust reduziere.
Guck mal.
Also Bewegungssnacks.
Snacks, aber 5 Minuten lang sollten sie sein.
Ja, aber das ist ein Snack. Ja. Aber wichtig ist für mich, lieber Binder, denkt doch auch mal drüber nach. Schaut doch mal, ihr fahrt das Auto auch schon mal auf die Autobahn. Ja, ich würde mir wirklich wünschen und auch vorstellen können, dass ihr das auch schon mal erreicht. Der Puls sollte jeden Tag mal hoch. Ja, warum geht er nicht mal auf 130, 140, 145 hoch?
Oh, Himmelswill.
Ach, hör doch auf. Das ist doch so, da bläst er alles wieder durch, dann ist alles wieder sauber gepustet und das heißt, alle Funktionen sind auch wieder richtig eingestellt, weil belastet. Und beim Auto tun wir das und das sollten wir auch bei uns selber mal tun.
Wobei man bei der Ausdauer sagen muss, bei diesen 150 Minuten Mindestzeit, ich weiß nicht, ob du mich da jetzt korrigierst, aber sicher, ja wahrscheinlich, einmal die Woche so richtig so ein High-Intensity-Training reicht aus und den Rest kannst du so machen. Man sollte während der Bewegung, also man kann natürlich die Herzfrequenz ausmessen, ganz wissenschaftlich, oder man sagt, es ist so, ich darf noch in ganzen Sätzen reden, aber ich darf nicht mehr singen können. Sobald ich noch singen kann,
das möchte ich so lange hören.
Das willst du sowieso. Ich darf immer einmal im Jahr singen, möchte ich mal von zu Hause.
Wo denn?
Immer an meinem Geburtstag.
Ach so.
Eine Frau mir erlaubt. Und dann immer, wenn sie gerade Brötchen holen ist.
Und dann singst du dir selber ein Lied?
Dann singe ich mir selber ein Lied.
Aber vielleicht nochmal, in der Tat, wenn wir nochmal vom Training sprechen. Muskeltraining ist ja sowieso High Intensity. Ja? Und deswegen, das sollte man 2-mal in der Woche machen. Also, wir sagen von der Wissenschaft, 80% des Trainings sollte ruhig, moderat, gleichförmig, sauerstoffreich durchgeführt und 20% des Trainings ruhig, intensiv. Muss auch so sein, um eben alles durchzupusten.
So, nochmal die 10.000 Schritte erwähnt. Das geistert ja auch immer noch rum. Für jemanden, der nur 2.000 macht, sind 10.000 wahrscheinlich zu viel. Wenn er 4.000 macht, ist auch schon schön, ne?
Also diese 10.000 Schritte, darf ich nochmal erwähnen, sind ein wahnsinnig guter Marketing-Gag gewesen. Ja. Aus den 60er Jahren zu den Olympischen Spielen in Tokio war das, glaube ich.
64.
Ja, hat jemand, ein japanischer Hersteller, einen Schrittzähler entwickelt. Und dieser Schrittzähler ging damals digital nur bis 9.999. Und deswegen kommen auf diese 10.000 Schritte. Wissenschaftlich sind die nie untersucht worden.
Ja, also Schritte, je mehr Schritte, desto besser. Mhm.
Ich würde gerne mal nochmal was zur Muskulatur sagen, weil ihr wisst, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Und da sollte man wirklich auch aufpassen, dass der Hubraum seines Körpers nicht, was Muskelmasse betrifft, zu tief in den Keller rückt. Denn die Muskelmasse ist ein wichtiger Garant dafür, dass bestimmte hormonelle Stoffwechselprozesse überhaupt ablaufen können, weil es ist das größte Stoffwechselorgan. Und deswegen, wenn man das mal testen kann, liebe Männer, also wir sollten idealerweise 35% Muskelmasse besitzen im Körper, damit alles noch vernünftig funktioniert, damit das Orchester des Körpers, also deine Flöte, vernünftig spielen kann, brauchst du etwa 35% Muskelmasse und eben nicht mehr Fettmasse. Das muss in einer gewissen Relation sein, weil die sich sonst gegenseitig natürlich bekämpfen würden und das wäre eben nicht gut.
Wir hängen jetzt wieder an dieser Bewegung, aber ich muss es dann auch nochmal sagen, der Muskel ist ja ein unfassbar effektives oder auf Deutsch faules Organ. Du musst ihn wirklich an seine Grenzen bringen, sonst macht er nichts.
Der Muskel.
Ja, also sonst denkt der, naja, komm ja aus mit dem, was ich da leiste. Der merkt gar nicht, dass ich gar nicht so viel mehr arbeite. Das heißt, du musst ihn immer irgendwie an seine Grenzen bringen. Und das kannst du wieder wahrscheinlich besser beantworten, Ingo, als ich. Muss man das mit ganz hohen Gewichten und ganz wenigen Belastungen oder musst du einfach sagen, ich kann auch mit niedrigeren Gewichten rangehen, aber ich muss immer bis zur Grenze gehen, wo ich eine Übung korrekt ausführen kann?
Du musst ja unterscheiden beim Muskel zwischen Hubraum und PS. Naja, wenn man das mal so überträgt. Hubraum ist letztendlich die Masse und die erreichst du ganz gut, indem du so in einem Bereich trainierst zwischen 60% und 80% der Maximalkraft. Da machst du etwa 10 bis 12 Wiederholungen. Und damit baust du wunderbar Hubraum auf. Da musst du den Muskel energetisch ausbelasten, der muss also leer sein. Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. So ist die Botschaft. Um PS zu bekommen, brauchst du höhere Belastung. PS meint, dass der Muskel nicht wächst in seinem Volumen, sondern dass die Rekrutierung der motorischen Einheit akademisch betrachtet, also dass du alle Muskelfasern besser ansprechen kannst. Und das geht immer nur über eine Erhöhung der Nervenimpulsfrequenz. Da hohe Lasten, deswegen 6 bis 1 Wiederholung und in einem Bereich von 80 bis 100%.
Also doch schwere Gewichte.
Ja, und je oller, je doller. Das heißt also zum Beispiel, wenn du ab einem gewissen Alter uns jetzt zuhörst, dann heißt das, je älter man wird, umso wichtiger wird PS, umso wichtiger wird deswegen die Qualität des Trainings mit höheren Gewichten mehr auszuüben als Volumen, was dann sowieso nur belastet.
Der Peter dreht jetzt durch, aber ich muss dir noch eine Frage stellen. Was machen
ich mache gerne Vorlesung, kann ich gerne tun.
Was machen denn die Gelenke und die Bänder, wenn du also sehr hohe Gewichte nimmst? Wie hoch ist das Risiko, dass du die belastest oder überlastest?
Überhaupt nicht vorhanden.
Es ist ja erstmal die Frage, du musst dem Muskel und damit allen anderen Strukturen Pausen geben, Anpassungszeiten geben. Du musst es vorbereiten. Du kannst natürlich nicht sofort mit der Hantel loslegen und dann dir 100% aufladen. Du musst es natürlich über einige Monate entwickeln. Das heißt, du fängst mit kleinen Mechanismen an. Du brauchst natürlich eine gewisse Bewegungskontrolle und Qualität, damit du sicher die Bewegung ausführst. Also deswegen ist mein Vorschlag, gerade in den Anfangsstunden oder der Trainingsstunden, geh lieber an ein Trainingsgerät, was dich führt, wo du kontrolliert wirst, wo du weicher auch arbeiten kannst, ohne dass du beschleunigst, abbremst und ähnliche Dinge. Und deswegen sind zum Beispiel die modernen elektronischen Muskeltrainingsgeräte hervorragend geeignet, kannst du selber steuern, aber irgendwann kannst du dann auch kontrolliert in eben hohe Belastungssituationen rein. Und das heißt, je älter wir werden, umso höher die Intensität und so geringer das Volumen.
So, ich bin zufrieden mit euch.
Ja? Bist du auch noch da?
Ja, ich bin wenn ich nichts sagen muss, ist es umso besser. Ich sehe eure feurigen Augen bei dem Thema.
Ja.
Und dann weiß ich ganz genau, guck mal hier, wir sind richtig angelangt.
Ja. Aber er hat in der Zeit hat er ja ein paar Bizeps-Curls gemacht. Ne?
Ich bin kurz weggenickt. Aber das ist das nächste Thema. Ja.
Ja. Genug von Bewegung heute.
Ja, genau, weil das Thema ist schon irgendwie angeklungen. Regeneration ist ja auch eine Frage. Und es gibt ja viele Sachen, die man umsonst kriegt. Da braucht man gar nicht viel machen. Zum Beispiel, wenn man in der Lage wäre, theoretisch gut zu schlafen. Auch das ist ja Stress wegnehmen, gut schlafen. Ein Faktor hin zur Langlebigkeit, glaube ich, wo man sehr wenig drauf Acht nimmt im Laufe seines Lebens. Wenn man mal nicht gut schläft, könnte es jeder ertragen. Aber die meisten schlafen dauerhaft, glaube ich, zu schlecht, mit zu schlechten Schlafphasen und vor allen Dingen auch zu kurz oder zu lang. Ne? Da gibt es da eine Botschaft für euch.
Ja, erstmal Schlaf, was ist die Hauptfunktion? Aus meiner Sicht zwei Funktionen. Das eine ist das Aufräumen im Körper, ja, also das große Großreinmachen, also so die Regeneration, den Zellschrott beseitigen, das macht der Körper am besten in Ruhe. Und das zweite ist im Hirn aufräumen. Ja, das heißt also die Verarbeitung der ganzen Dinge, die wir an dem Tag erlebt haben und das Gehirn also praktisch die Festplatte mal wieder säubern und neu booten, ja, wie wir so neudeutsch so schön sagen. Das sind für mich die zwei Hauptaufgaben des Schlafes. Und dafür müssen wir sorgen. Das eine passiert im Tiefschlaf, also diese tiefen Regenerationsprozesse. Und das andere passiert in dem sogenannten REM-Schlaf, Rapid Eye Moves Schlaf. Also wenn unsere Augen sich ganz schnell bewegen, das ist der Traumschlaf. Und da wird unsere Festplatte neu gebootet. Und da müssen wir gucken, dass wir von beiden genug haben. Das ist erstmal die Pflichtaufgabe.
Jede Phase dauert ungefähr 90 bis 120 Minuten ungefähr und idealerweise hast du 4 davon, ja, sodass du mindestens auf 6, besser auf 8 Stunden kommst und wirklich auch, was du sagst, die erste Phase ist ja meistens die körperliche Phase, deswegen schlafen Sportler ja auch gut ein, weil sie ziemlich tief, die Müdigkeit zieht sie ins Bett. Und die REM-Phase ist ja meistens die Traumphase, das ist so die hintere Phase, wenn wir langsam wieder aufwachen, viele Träume haben, viele Augenbewegungen haben. Das ist so ein bisschen die mentale, physische und psychische Phase, insbesondere der Gehirnstrukturen, das wieder in vernünftige Situation. Deswegen, Statistik sagt, 7,35 Stunden wäre ideal, so im Schnitt. Und da kommen die meisten wahrscheinlich nicht dran. Ne?
Nee, das glaube ich auch nicht.
Und da kann man schon viel tun, eine ideale Schlafbedingung zu schaffen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal separat besprochen, aber hier noch mal so kurz zusammengefasst bei unserer Hitparade. Sorg dafür, dass du abends nicht zu fett isst, dass du nicht zu viel Alkohol trinkst, dass der Abstand zum ins Bett gehen lang genug ist und dass du im Bett eine Atmosphäre schaffst, die dich gut einschlafen lässt. Ein bisschen kühler. Ich weiß, der Ingo sagt dann gleich wieder, ne? Kühler Kopf und warmer Körper.
Das kennst du jetzt schon?
Ja. Wir kennen uns ja nun schon Weichen.
Der Kopf muss kalt, die Füße warm, das macht den besten Doktor abends.
Wisst ihr? Genau, das braucht.
Ich habe schon fast vergessen. Oder?
Ja.
Also, ich bin ein alter Hoher Poesie, was du da bietest.
Also man muss Schlafdruck aufbauen. Ja? Also deswegen auch nachmittags ab 4 vielleicht doch keinen Kaffee mehr trinken, auch wenn man meint, man könnte es gut vertragen. Vor 4 ist übrigens sehr gesund. Also sollte man ruhig Kaffee trinken. 3-4 Tassen pro Tag sind wunderbar. Man muss einen Schlafdruck aufbauen. Das heißt also, vom Fernseher einschlafen ist auch eine blöde Idee, weil man dann, ja, wenn man dann wieder wach wird und dann ins Bett geht, dann fehlt ein bisschen der Schlafdruck.
Und vor allen Dingen werdet Hitzkopf los. Ja, der Hitzkopf heißt also, streite dich nicht, reg dich nicht auf. Ja, auch wenn das Champions League-Spiel noch so spannend ist, versuch dich so ein wenig zu entspannen, weil jede Aufregung führt immer zu einer Erhitzung des Körpers und das führt einfach zu einer schlechteren Einschlafphase.
Deswegen machen wir diesen Podcast ja immer morgens, ja, nehmen wir den mal auf, damit wir abends nicht so aufgeregt sind. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich mit euch zusammen war.
Ja, und wenn man mal so richtig so langweilig leben will, dann guckt man den BVB in der Champions League, dann kann man dann auch gut schlafen. Das funktioniert.
Da hast du recht.
Die 10 ultimativen Longevity-Tipps, wir hatten schon mal über die Vorsorge geredet. Wir haben über Nikotin was gehört. Wir haben Bewegung eingebaut, damit auch die Kraft, also die Muskulatur erwähnt. Wir haben den Schlaf hinter uns gebracht, mehr oder weniger. Und wir kommen jetzt zu einer wirklichen Basis auch, und die aber auch sehr schwierig ist, weil viele ja ihre Ernährungsgewohnheiten haben und die umzustellen ist immer, immer sehr, sehr schwer. Aber auch da gibt es natürlich kleine Tricks, die man sozusagen machen kann, damit man das umdreht und vielleicht auch über die Ernährung eine gute Botschaft an den eigenen Körper schicken kann.
Ja, es gibt ja viele gute Studien dazu, seit Jahrzehnten schon, dass die mediterrane Diät, die pflanzenbasierte Kost mit einigen guten Proteinquellen, die können auch mal aus Fisch oder Fleisch stammen, die können aber aus anderen Quellen stammen, insbesondere auch aus Gemüse, Getreide beispielsweise, ist alles sehr schön möglich. Diese Studien belegen, dass also, wenn man darauf wirklich setzt, man eine deutlich bessere Lebensqualität einerseits, aber auch längeres Leben garantieren kann, weil die Ernährung einfach mit guten Fetten, mit guten Proteinen, mit guten Kohlenhydraten den Körper optimaler versorgt. Aber jetzt kommt's, jetzt weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, jetzt hat ja die USA, die stellt ja gerade alles auf den Kopf, ja, und die haben auch die Ernährungspyramide auf den Kopf gestellt, ja, gerade, und die haben plötzlich sich so ein wenig entfernt von der mediterranen Diät. Und mehr so ein bisschen...
Hamburger-Diät wieder.
Ja, so ein bisschen. Ich glaube auch, dass das große M ein wenig dahinter gestanden hat. Aber es macht natürlich Sinn, weil jetzt die Proteine deutlich mehr nach oben gestellt haben. Und dadurch macht das Sinn. Das bedeutet also, dass hier auch die Ernährungspyramiden ein wenig primär jetzt auch darauf geachtet haben. Wir haben ja viel zu viel Kohlenhydrate, viel zu viel Energie sowieso in unserem Alltag. Das bedeutet, dass wir jetzt die Proteine viel mehr in den Mittelpunkt rücken, und das hat diese neue Ernährungspyramide gemacht, und das dreht so ein bisschen auch die mediterrane Diät weg. Aber man muss wirklich wissen, die mediterrane Diät war eben auch ein bisschen fischorientiert, gerade natürlich durch das Mittelmeer gegeben, und die waren schon auch immer hier gut versorgt. Also es immer nur auf Pflanzenbasierung zu reduzieren, war auch nicht richtig. So, jetzt vom Fazit her, wir schauen mal nach Italien, nach Spanien, nach Griechenland drüber, da machen wir viel richtig.
Paella, tagelang.
Fisch, Gemüse und Eier gehen ja auch gut. Also Eier waren ja auch immer lange verteufelt, aber Eier haben ja genau das, was du gerade, Ingo, gesagt hast. Sie haben gesunde Fette und vor allen Dingen sehr gesunde Proteine, die wir gut und schnell verarbeiten können.
Ja. Wichtig, Ballaststoffe, die essen wir Männer ja vielleicht auch manchmal zu wenig. Und das ist gerade in Gemüse, die Faserstoffe, die nicht verdaut werden können. Das meint ja Ballaststoffe, also alles, was der Darm eben nicht zersetzen kann und da durchschwimmt und den Darm damit reinigt, wie so eine Putzkolonne, die da durchgeht. Und vor allen Dingen bitte auch verzichtet auf stark verarbeitete Lebensmittel, Industriefood. Und da werden wir Männer natürlich häufiger auch verführt und das einfach beachten. Nein, da müsst ihr, wenn ihr schon viel Wurst esst, bitte höchste Qualität haben und nicht die aus dem Supermarkt kaufen, wenn schon Fleisch. Aber ansonsten würde ich grundsätzlich davor das Augenmerk bitte öffnen, versucht, auf alle alt oder auf sehr streng verarbeiteten Industrieprodukte komplett zu verzichten.
Genau, da möchte ich noch erwähnen, du hast gerade dann eben diese Fleischprodukte erwähnt. Das Schlimme ist ja, dass gerade Menschen, die auf eine vegetarische oder sogar vegane Ernährung Wert legen, häufig zu sogenannten Pudding-Veganern werden, weil es inzwischen in den Supermärkten gibt es ganze Regalwände voller Convenience-Produkte für Vegetarier. Und die sind natürlich hochverarbeitet. Und die sollte man genauso meiden. Also es ist, eine vegetarische Kost ist nicht automatisch gesund. Man muss sich schon Gedanken machen, was man isst.
Und willst du die vegane Wurst essen? Dann im Leben, oder?
Nee, dann eher so eine Sojawurst.
Nee, aber das schön gegrillt. Aber ja, aber das, was ich meine. Warum muss man eine Bratwurst, die vegan ist und deswegen keine Bratwurst isst, auch vegane Wurst nennen?
Guck mal, jetzt rächt er sich wieder auf.
Ne? Ja, ja, ja,
ja, ja. Ja, ist doch wahr.
Aber ich, die vegane Leberwurst zum Beispiel, die finde ich super. Die schmeckt wie die richtige. Dann finde ich es gut.
Hast du aber Weg ist?
Ja, natürlich. Meine Tochter isst das den ganzen Tag. Ja, guck mal jetzt, oh Gott. Aber die sieht gut aus.
Die Tochter oder die Wurst?
Beides. Nee, die Tochter.
Die Wurst sieht auch gut aus, das stimmt. Okay, haben wir die Tipp 6, die Ernährung kurz angerissen und ein paar Sachen rausgehauen? Oder
möchtest du dir was drauflegen? Ich würde gerne was zum Trinken nochmal sagen.
Ja.
Ja, damit meine ich nicht den Alkohol. Trinken gehört ja auch zur Ernährung. Und da würde ich wirklich sagen, liebe Männer, bitte versucht doch ein wenig die zuckerhaltigen Getränke zu vermeiden. Und mittlerweile ist sogar das Bier ja verseucht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt in den Regalen. Da gibt es jetzt Bier mit Mango, Bier mit Fruchtzusatz. Und kann doch kein Mensch. Das Bier.
Aber
du als Robbuner sagst da super zu.
Aber du wirst doch
Zucker. Es gibt doch zuckerfreies, alkoholfreies Bier.
Ja.
Gibt es, ja klar. Also wenn dann. Bitte achtet da drauf, ja? Ja. Also eben jetzt nicht nur diese noch mit Geschmack hinzugefügt und
die
so.
Die flüssigen Kalorien sind ganz
genau.
Achtet bitte darauf,
genau.
Man kann so schön in ein schönes Wasser Ingwer reinwerfen mit Zitronenscheibe oder so. Hat man auch Geschmack.
Magst du eigentlich alkoholfreien Wein und Sekt? Magst du das?
Also alkoholfreien Wein habe ich probiert, grauenhaft. Also was ich probiert habe, sind alkoholfreie Aperitive, so Bitteraperitive, und die schmecken auch ganz lecker. Also die, da bin ich ein echter Fan von.
Also ich auch. Übrigens.
Und was jetzt nochmal mein Tipp, ich glaube, den habe ich auch schon mal gegeben, aber den kann man nicht oft genug geben. Es gibt verschiedene schöne Essigsorten, die man als Aperitif verwenden kann.
Es gibt ja sogar viele Studien, die belegen, dass Essig auch eine Heilwirkung hat. Ja, je nachdem, wie man das so, also Essigapotheker gibt es ja schon, einige gute alte Lehrbücher auch. Bitter ist beispielsweise auch ein Faktor, den wir dringend wieder lernen müssen, und deswegen mache ich diese bitteren Dinge auch. Und weil es eine sensorische Qualität, die wir einfach haben müssen, die der Körper braucht. Und im Augenblick in die Industrie nimmt ja beim Radicchio die Bitterstoffe mittlerweile weg,
was schon furchtbar ist, ja.
Essigsaure Tonerde hat man früher auf Schwellungen und Entzündungen geschmiert.
Essig ist eine Heilung,
weil es immer noch in der Apotheke.
Ich habe bei Fieber immer eine Essigwickel gekriegt.
So, guck mal.
Ja, von Oma.
Ja. Deswegen bist du auch oft so sauer. Was war?
Aber nicht auf dich, das geht doch.
So, jetzt haben wir es aber erledigt, ne? Wir wollen ja heute noch mal zu Ende kommen. Also alles prima, die Ernährung haben wir gestreift. Und dann ein paar Sachen, wo wir auch erkannt haben im Laufe der letzten Podcast irgendwann, dass es auch eine Rolle spielt, aber sehr, sehr unterschiedlich bewertet wird, weil viele immer denken, ja gut, das sind sozialen Komponenten. Ich muss ja eine Pille haben, ich muss ja irgendwie was Handfestes haben, aber dass das natürlich auch eine Rolle spielt, haben wir erkannt und haben auch vor allem Gerd immer mal wieder als Plädoyer zwischendurch mal in den Raum geworfen.
Die bis dato älteste Frau der Welt, also die das höchste Lebensalter erreicht hat, Jean Calment, hat mal in einem Interview gesagt, als Geheimnis ihrer Langlebigkeit, ich habe nie alleine gegessen.
Mhm.
Das fand ich einen schönen Satz.
Mhm.
Und das spiegelt das wieder, auch wenn du in diese sogenannten blauen Zonen schaust. Also das sind diese 5 Zonen auf der Welt, wo die Menschen besonders alt werden. Da spielt Gemeinschaft immer eine große Rolle. Also sich umeinander kümmern ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Soziale Eingebundenheit.
Ja.
Und auch Verantwortung in der Familie oder für andere zu übernehmen. Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes.
So, ja. Also deswegen sollte jeder danach trachten, den Freund zu haben, den er nachts um 3 anrufen kann.
Mhm.
Naja, ich bin gespannt.
Du guckst mich jetzt an, Peter.
Kann ich dich demnächst mal anrufen?
Ja, das kannst du. Jederzeit.
Auch in der Nacht. 3.
Ja, aber wir sind doch dicke Freunde, also insofern, so. Ja, wir können uns anrufen.
Aber das ist schon interessant, dass es oft vergessen wird, das Thema, wenn man über so Technokratisches redet und sich Uhren anschafft, damit die irgendwie alles messen. Das ist auch ein Fakt, den kann man nicht messen, der ist aber ultra wichtig. Ne? Das haben wir auch schon öfter mal hier bereitgetreten und auch zu Recht. So, dann neugierig sein, Punkt 8, Tipp 8, also dass man dabei bleibt, was das Gehirn auch immer wieder neue Reize bekommt, auch das spielt natürlich eine Rolle. Dafür muss man neugierig sein. Ne? Wenn alles immer gleich bleibt, dann stirbt auch das Gehirn. Ne?
Ja, also dringend notwendig. Das bedeutet also, wir fahren natürlich gerne im Alter in Rituale, immer wiederkehrende Dinge. Alles liegt am gleichen Platz im Kühlschrank. Wir haben immer die gleiche Pulle Bier dabei. Wir haben jeden Abend das gleiche Ritual, wenn wir um 7 Uhr irgendwas wieder hinsetzen, ist das Kissen genau da, wo es immer war. Und insofern, ja, Neugierde bedeutet etwas völlig anderes. Das ist genauso wie bei Kreuzworträtsel und Sudoku. Auch relativ Einbahnstraße, ich werde total gut. Wir brauchen also Neugierde, brauchen wir komplette neue Dinge, um wirklich dies zu entwickeln, brauchen wir eben eine Stimulation, die anders ist. Neue Reize, manchmal auch ungewohnte Reize. Das macht uns kreativ und vor allen Dingen lässt es den Blick wieder öffnen für rechts und links und nicht nur für geradeaus. Genau, wir haben ja so zwei Arten von Intelligenz. Die eine ist die kristalline Intelligenz, die hast du gerade angesprochen mit Sudoku und mit Kreuzworträtseln. Also unser Erfahrungsschatz wird mit dem Alter immer größer und damit steigt mit dem Alter unsere kristalline Intelligenz. Und die fluide Intelligenz, das ist die, die uns dazu bringt, Probleme zu lösen, Neues zu erkunden. Und die sinkt mit dem Alter und die müssen wir ankurbeln. Und ein wichtiger Faktor ist, was du gerade angesprochen hast, Ingo, dass Routinen sorgen übrigens auch dafür, dass wir im höheren Alter es so empfinden, als würde die Zeit schneller vergehen, weil wir weniger neue Erfahrungen machen. Also Leute, wenn ihr, je älter ihr werdet, sucht euch neue Erfahrungen, dann geht die Zeit auch subjektiv langsamer rum. Das ist doch schön.
Weil das Gehirn natürlich nur jene Inhalte speichert, die neu sind. Auf alle anderen, die bemerken wir ja gar nicht. Das kennen wir vielleicht alle auch. Wenn wir mal die gleiche Straße wieder fahren, dann wissen wir gar nicht, oh, die wir immer fahren, sind wir schon zu Hause, weil wir haben es gar nicht wahrgenommen. Und genau so ist letztendlich bei einem Ritual es auch. Und deswegen erinnern wir uns zum Beispiel an das beim letzten Jahr, was haben wir eigentlich noch für Ereignisse gehabt, immer nur an die besonderen Momente. Und das sind ja meistens viel zu wenig. Sondern wir müssen es an sich am besten an jeden Tag erinnern, weil jeder Tag mit einem neuen Ding irgendwie gefüllt werden sollte.
Meine Frau hat eine Tante, die ist 94. Die hat beides. Die hat Rituale, das ganz wichtig ist im hohen Alter. Das darf man auch nicht unterschätzen. Daran hält sich auch ein Leben. Die hat aber trotzdem noch die sozialen Kontakte und geht raus. Die hat also beides, was wichtig ist für beides, für ein langes Leben und auch im Alter dann quasi das zu behalten.
Ne? Ich weiß nicht, ob ich schon die Geschichte von meinem Schwiegerpapa Theo erzählt habe. Theo, wenn der in Urlaub fuhr, und er fuhr wieder weg und hatte bezahlt, dann wollte er genau immer den gleichen Tisch wieder haben, an der gleichen Position, den gleichen Stuhl, weil da sitzt sich ja immer. Ja, und insofern ist dann ja noch nicht einmal andere Position dann mehr möglich, weil da ist man sauer. Ich kriege meinen Tisch nicht. Ja, und daran sieht man schon, wie eng wir dann eingefahren sind.
Zwei Dinge am Ende unserer 10 Dinge, und nicht die 8 war die Neugier, die 9 sind, wie soll man es nennen, heiß und kalt. Ja, also es gibt ja ganz viele neue Ansätze. Menschen schmeißen sich in Eistonnen, gehen in die Sauna. Aber tatsächlich ist ja viel Wahres dran an diesen Tatsachen. Manchmal jetzt übertrieben, aber ich glaube, man sollte nochmal sagen, was da wichtig ist. Ne?
Also das Wichtige ist, dass wir erstmal Gefäße trainieren. Ja, unsere Gefäße müssen sich zusammenziehen und wieder dehnen. Und das ist gerade im Alter eine Fähigkeit, die unsere Gefäße verlieren. Die werden starr. Und gerade die Temperaturreize, Hitze, Kälte, schaffen es, dass unsere Gefäße immer in Bewegung bleiben. Was durch Temperaturreize dazukommt, sind ganz viele Hormonboosts. Also du kriegst ein ganzes Hormoncocktail geschüttet bis zum Adrenalin, wenn du in so eine Eistonne springst, weil das ja quasi so einen Überlebensreiz auslöst. Und es werden ganz viele entzündungshemmende Stoffe geschüttet. Deswegen hilft das ja auch gegen kurzzeitige kleine Entzündung. Übrigens auch gegen chronische Entzündung wie Arthritis oder so. Mhm. Wobei die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sagen, es muss nicht die Eistonne sein. Also die 10 bis 12 Grad, die reichen schon aus.
Mir 20. Ja, also das heißt, ich hab so einen Kältereiz, sagt Pfarrer Kneipp immer 20 Grad. Ich bin zwar da ein bisschen Warmduscher wahrscheinlich in deinen Augen, aber mir reichen 20 und das ist auch schon ein kleiner Kältereiz. Ja. Aber vielleicht für alle auch nochmal, ist ja wirklich Hype, gerade diese Kälte, fangt langsam an. Fangt bitte ruhig an, das kann man nicht sofort, man kann nicht direkt ins eiskalte Wasser. Wir brauchen erstmal die Fähigkeit, auch wieder Temperaturanpassungen zu lernen und um die Umstellung zu erfahren. Was ist Stress? Maximaler Stress.
Ja.
Sonst kommt es zum Kreislaufkrimi und das sollten wir alle nicht haben wollen.
Mein Tipp ist immer diese kalte Dusche, da kannst du mit 5 bis 10 Sekunden anfangen, dann kannst du mal gucken, genau, wie lange du die steigern kannst.
Ja, ja. Und diese Eistonnen-Challenges, die wir sehen bei vielen Freunden auch von mir, da ist ja auch viel Show dabei. Ne? Ja.
Und da sind auch schon viele Leute bei gestorben, weil wenn du dich da überschätzt, genau, ist das gar nicht so gut.
Dann suchen wir die Nummer 10 und die steht natürlich am Ende, aber ist gar nicht so richtig am Ende, weil der Sinn, den Sinn des Lebens zu suchen weiterhin, den Sinn zu suchen in den Dingen, die man tut, ist natürlich auch noch ein Aspekt, den wir erwähnen sollten.
Da gibt's ein wunderbares Wort, das heißt Ikigai. Ich weiß nicht, ob ihr Ikigai kennt. Ikigai ist eine japanische Lehre des Lebens. Und da muss man 4 Fragen beantworten. Warum stehe ich morgens auf? Erste Frage. Zweite Frage, wenn ich aufstehe, was hat die Welt davon? Dritte Frage, womit verdiene ich mein Geld? Und vierte Frage, woran habe ich Spaß? Und wenn das alles zusammenpasst, natürlich, dass ich aufstehe, der Gesellschaft etwas Gutes tue, damit Geld verdiene und auch noch Spaß dabei habe, ja, dann hat man alles richtig.
Muss ich dann, wenn ich das 7 Tage um das Gleiche beantworte, ist das dann gut oder schlecht?
Das ist zwar ein Ritual, aber wenn du dabei bleiben kannst, was gibt es Besseres? Also Ikigai.
Genau, im spanisch sprechenden Raum Plan de Vida. Und ich bin heute Morgen freudig aufgestanden, weil ich wusste, dass ich mit euch einen Podcast...
Oh, es geht doch.
Das ist pura wieder, ne?
Oder?
Das ist pura wieder.
Ja, das stimmt.
Ja, man muss auch mal was Freundliches sagen, Ingo. Das trägt übrigens auch zur Longevity bei.
Zur Freundschaft.
Ja, und zur Freundschaft.
Genau. Da, und da hat Ingo ein paar Defizite auch.
Und ich rufe euch heute Nacht um 3 an und sage euch...
Ja, Peter, ich blockiere dich.
Wenn du meinen Namen liest, machst du die. Also, hier nochmal die Kühe, die 10 Tipps in 10 Sekunden. Ich sag, fang mal an. Jeder nur ein Wort, bitte. Ich fange an mit Vorsorge.
Extrem wichtig und unterschätzt.
Nikotin.
Sofort sein lassen.
Die Schritte.
Sammeln.
Sammeln?
Mhm. Okay.
Kraft.
Zweimal die Woche.
Schlafen.
So lange wie möglich, aber nicht zu lang.
Mediterran essen.
Guten Appetit.
Und die Proteine nicht vergessen.
Freunde treffen.
So häufig wie möglich.
Neugierig sein.
Auf alles und jedes.
Ja. In die Sauna gehen oder kalt essen.
Kalt essen.
Regelmäßig. Mach's den vielen.
Regelmäßig und die Dusche, die kalte Dusche reicht.
Und wie hast du so schön gesagt? Ikebana oder?
Ikegai.
Also, den Sinn suchen und zwar jeden Morgen nach dem Aufstehen. Also, ich suche den jetzt gleich morgen früh mal. Bin gespannt, ob ich den finde. Aber wenn wir uns bei Pura wieder treffen, dann sind wir ja schon ganz
gut dabei.
Ich bin dabei. Männer, bis heute Nacht. Ich freue mich auf euch.
Bis um 3.
Wehe.
Ja.
Tschüss.
Männer TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.